Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen.
Die Apostelgeschichte ist ein historisches Dokument, das die Entstehung der Gemeinde aufzeigt. Es beschreibt Aufgaben, die bis heute noch nicht abgeschlossen sind. So lesen wir, er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus. Das heißt, die Verkündigung und die Unterweisung werden weitergehen, bis die Vollzahl der Heiden gerettet ist. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Das ist das einzige und wahre Fundament der Gemeinde. Hören Sie heute aus dem sehr empfehlenswerten Buch von Arno Fröse, Das feste Fundament der Gemeinde, Apostelgeschichte, das 27. Kapitel mit der Überschrift Überfahrt nach Rom.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 27 Überfahrt nach Rom. Dieses Kapitel enthält ausführliche Angaben zu Paulus letzter Reise, nämlich von Israel nach Rom. Paulus erlitt Schiffbruch, aber Gott gab ihm die Zusicherung, dass alle 276 Menschen an Bord gerettet werden würden. Das Kapitel endet mit den Worten: Und so geschah es, dass alle ans Land gerettet wurden. Nach Italien. Wir lesen in Apostelgeschichte 27, Vers 1. Als es aber beschlossen worden war, dass wir nach Italien abfahren sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann namens Julius von der kaiserlichen Schar. Das Kapitel 27 ist in den meisten Bibelübersetzungen mit Schiffbruch auf dem Weg nach Rom betitelt. Die genaue Auflistung der Namen und Orte, vor allem in den ersten 8 Versen, sticht besonders ins Auge. Das macht es einfach, Paulus eindrücklicher Reise zu folgen. Einige der Namen und Orte wollen wir hier aufführen: Italien, Julius, Adramyzium, Asia, Aristarchus, Zypern, Cilizien, Pamphylien, Myra, Lycien, Knidos, Kreta, Salmone, Lassea und so weiter. Die Nennung von Namen bestätigt, dass dieser Bericht auf Tatsachen beruht und es nicht einfach Visionen oder Träume waren. Paulus segelte tatsächlich an diese Orte oder fuhr an ihnen vorbei und begegnete diesen Menschen. Was war sein Zielort? Rom, Italien. Diese Stadt trägt bis heute den gleichen Namen wie zu Paulus Zeiten. Ein detaillierter Reisebericht. Wir lesen in den Versen 2 bis 3. Nachdem wir aber ein Schiff aus Adramyzium bestiegen hatten, das die Häfen von Asia anlaufen sollte, reisten wir ab in Begleitung des Aristarchus, eines Mazedoniers aus Thessalonich. Und am nächsten Tag liefen wir in Zidon ein. Und Julius erzeigte sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und ihre Pflege zu genießen. Sie kamen in Zidon an, dem heutigen Libanon. Dort war es Paulus erlaubt, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu haben, hier als seine Freunde bezeichnet. Gefahren lauern. Probleme kündigten sich an und das Schiff wurde gewechselt. Wir lesen in den Versen 4 bis 6, von dort fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin, weil die Winde uns entgegen waren. Und nachdem wir das Meer bei Cilizien und Pamphylien durchsegelt hatten, kamen wir nach Myra in Lycien. Und dort fand der Hauptmann ein Schiff von Alexandria, das nach Italien segelte, und brachte uns auf dasselbe. Wenn wir bedenken, dass es Gott selbst war, der wollte, dass Paulus Jesus in Rom bezeugte, so könnten wir es als eigenartig erachten, dass die Winde uns entgegen waren. Denn diese Winde verlangsamten die Schifffahrt und brachten Paulus nicht zügig nach Italien. Mit anderen Worten, Gott griff nicht übernatürlich ein zugunsten von Paulus. Er sollte ganz normal per Schiff reisen, auch wenn die Winde ungünstig standen. Wie wir bereits wissen, hatte nicht Paulus das Sagen. Es steht geschrieben, als sie das Schiff wechselten, brachte uns der Hauptmann auf dasselbe. Das zeigt, dass Paulus keine Wahl hatte. In den Versen 7 bis 8 lesen wir dann: Da wir aber während vieler Tage eine langsame Fahrt hatten und nur mit Mühe in die Nähe von Knidos kamen, weil der Wind uns nicht hinzuließ, so segelten wir unter Kreta hin gegen Salmone, und indem wir mit Mühe der Küste entlang fuhren, kamen wir an einen Ort, die Schönen Häfen genannt, in dessen Nähe die Stadt Lasea war. Gott ist auch der Herr über Wind und Meer. In Psalm 107, die Verse 25 und 29 heißt es: Er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Er stillte den Sturm, dass er schwieg, und die Wellen sich beruhigten. Doch in diesem Fall kam keine Hilfe vom Herrn. Das Gegenteil war der Fall. Wir lesen: Eine langsame Fahrt hatten, der Wind uns nicht hinzuließ, mit Mühe der Küste entlang fuhren. Abgelehnter Ratschlag. In den Versen 9 bis 11 lesen wir: Da aber schon geraume Zeit verflossen war und die Schifffahrt gefährlich wurde, weil auch das Fasten bereits vorüber war, warnte sie Paulus und sprach zu ihnen: Ihr Männer, ich sehe, dass diese Schiffsreise mit Schädigung und großem Verlust nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben verbunden sein wird. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Obwohl es nicht explizit erwähnt ist, das Fasten war wohl der jüdische Versöhnungstag Yom Kippur, der traditionell zwischen Ende September und Anfang Oktober gefeiert wird. Somit wollten sie Italien eigentlich erreichen, bevor der Winter begann. Wir lesen auch, dass es ein kommerzielles und kein militärisches Schiff war. Dem Schiffsbesitzer war Gewinn wichtiger als Menschenleben. Sein Ziel war es, Geld zu verdienen, und er wurde dafür bezahlt, Waren von A nach B zu bringen. In den Versen 12 bis 14 steht: Da aber der Hafen ungeeignet war zum Überwintern, gab die Mehrzahl den Rat, auch von dort abzufahren, um wenn irgend möglich nach Phönix zu gelangen, einem Hafen von Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen liegt, und dort zu überwintern. Da nun ein schwacher Südwind wehte, meinten sie, sie hätten ihre Absicht erreicht, lichteten die Anker und segelten nahe bei der Küste von Kreta hin. Aber nicht lange danach fegte ein Wirbelwind von der Insel daher, Euroklydon genannt. Euroklydon. Vorübergehend schien es, als hätten die Befehlshaber, der Schiffsbesitzer und der römische Vertreter die richtige Entscheidung getroffen. Da nun ein schwacher Südwind wehte. Aber nicht lange danach kam ein Problem daher, der Euroklydon. Gelehrte haben über die Bedeutung dieses Namens debattiert und verschiedene Interpretationen angestellt. Man kann jedoch ziemlich sicher sagen, dass es sich um einen Orkan handelte. Das Wort Euroklydon ist interessant. Einige Übersetzungen nennen ihn den nordöstlichen Wind. Luther nannte ihn Windsbraut. Und wie gesagt, die Gelehrten sind sich uneins über die definitive Bedeutung. Zwei Aspekte sind aber sicher. Erstens, der Euroklydon behinderte die Reise nach Rom. Paulus sollte dort Zeugnis von Jesus geben. Der Wind schien dieses Unterfangen in Gefahr zu bringen. Zweitens, im Wort Euroklydon scheint auch der Begriff Europa zu stecken. Während jener Zeit regierte Europa, in Klammern Rom, die Welt. Die Prophetie macht klar, dass Europa weiterhin die Welt dominieren wird, und zwar so lange, bis es zur endgültigen Konfrontation zwischen Jesus Christus, dem Licht der Welt, und dem Fürsten der Finsternis, dem Gott dieser Welt, kommt. Heutzutage und unter der Führung von Europa wird Israel, das die Welt einmal regieren soll, heftig abgelehnt. Alle Nationen ohne Ausnahme folgen der europäischen Richtlinie, die besagt, dass Israel Teile des verheißenen Landes besitzen dürfe, aber nicht das ganze Gebiet. Deshalb wird der Kelch seines Zornes auf die ganze Welt ausgegossen werden. Der Prophet Joel sagte etwa 800 Jahre vor Christus voraus, dass Gott alle Nationen versammeln und mit ihnen ins Gericht gehen wird, weil sie das Land Israel aufgeteilt haben. War das Ende gekommen? Nun ereignete sich erneut etwas scheinbar Unlogisches. Der Herr selbst hatte Paulus nach Rom gesandt. Er erfüllte damit seine Berufung. Dennoch entstanden immer mehr Schwierigkeiten. Nun fegte ein Wirbelwind daher. Das Ende schien gekommen zu sein. Die Besatzung warf sogar das wichtige Schiffsgerät ins Meer und selbst dies half nichts. In den Versen 15 bis 20 lesen wir: Und da das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Als wir aber an einer kleinen Insel, Klauda genannt, vorbeifuhren, konnten wir kaum das Beiboot meistern. Als sie es heraufgezogen hatten, trafen sie Schutzmaßnahmen, indem sie das Schiff untergürteten, und weil sie fürchteten, in die Syrte verschlagen zu werden, zogen sie die Segel ein und ließen sich so treiben. Da wir aber von dem Sturm heftig umhergetrieben wurden, warfen sie am folgenden Tag einen Teil der Ladung über Bord. Und am dritten Tag warfen wir mit eigener Hand das Schiffsgerät hinaus. Da aber während mehrerer Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet werden könnten. Wir lesen die Worte: schwand endlich alle Hoffnung. Es war wirklich eine hoffnungslose Situation. Die Schiffsmannschaft hatte alles getan, um das Schiff zu retten, jedoch ohne Erfolg, wie wir in Vers 15 lesen, und ließen uns treiben. In Psalm 107, Vers 29 steht geschrieben: Er stillte den Sturm, dass er schwieg, und die Wellen sich beruhigten. Doch Gott blieb in dieser Situation stumm. In der Bibel steht auch nicht, dass Paulus Gott um Hilfe bat. Wir müssen einen Moment innehalten und an unser eigenes Leben denken. Viele von uns sind durch Tragödien, Kriege oder Katastrophen gegangen und wir erinnern uns, dass wir zu Gott schrien und ihn um Hilfe baten. Aber hier lesen wir nichts von einem solchen Verhalten. Warum nicht? Weil diese Menschen anscheinend so erschöpft waren und nicht erkannten, dass es einen Gott im Himmel gibt, der den Wind und das Meer lenkt. Es gab einen Mann, Paulus, der Gott diente. Der Herr griff nun übernatürlich ein, indem er einen Engel mit einer Botschaft sandte. Botschaft eines Engels. Wir lesen in den Versen 21 bis 23: Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach: Ihr Männer, man hätte zwar mir gehorchen und nicht von Kreta abfahren sollen und sich so diese Schädigung und den Verlust ersparen sollen. Doch jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. In dieser Nacht trat zu mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und dem ich auch diene. Die heidnischen Soldaten, Matrosen und Offiziere hatten sicherlich Angst vor Gott. Sie glaubten den Worten von Paulus. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Sie glaubten dem gesprochenen Wort. Heute werden wir mit Fakten und Zahlen belehrt. Wir verlassen uns auf unsere Wissenschaft und die Technologie. Wir missachten jegliches übernatürliche Eingreifen von Gott. Aber zu jener Zeit war es normal und selbstverständlich, an das Göttliche und Übernatürliche zu glauben. Unabhängig von ihrer traditionellen Religion wussten die Leute auf dem Schiff, dass es einen Gott oder Götter gab. Als Paulus freimütig erklärte: Keiner von euch wird das Leben verlieren, hörten sie auf ihn. In den Versen 24 bis 26 lesen wir: Und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Darum seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so gehen wird, wie es mir gesagt worden ist. Wir müssen aber auf eine Insel verschlagen werden. Schiffbruch. Erschien für den Apostel Paulus nichts Neues, Schiffbruch zu erleiden, schrieb er doch im 2. Korintherbrief: Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk. In Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. 2. Korinther 11, die Verse 25 und 26. In der Schrift ist nur dieses eine Mal detailliert beschrieben, aber dem Korintherbrief können wir entnehmen, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits dreimal Schiffbruch erlitten hatte. Kein Wunder! Paulus war kein guter Rhetoriker. Er war kein selbstbewusster Held. Seine Autorität beruhte allein auf der Tatsache, dass er ein Diener Gottes war, dem ich angehöre und dem ich auch diene. Denn ich glaube an Gott. Seine Kraft war totales und bedingungsloses Vertrauen in den einen wahren Gott. Es ist beachtenswert, dass Paulus kein übernatürliches Eingreifen oder außergewöhnliches Wunder erlebte. Er hatte einfach einen unerschütterlichen Glauben. Was für eine Lektion für uns, die wir dem Herrn nachfolgen. Wir müssen uns nicht Sorgen machen über gewisse Umstände, in denen wir uns befinden, oder über eine hoffnungslose Situation in irgendeinem Moment. Der Herr hat uns eine klare Verheißung gegeben. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Das sollte uns genügen. Bedingung zum Überleben. Es gab eine Bedingung für ihr Überleben. Wir lesen in den Versen 27 bis 31. Als nun die 14. Nacht kam, seitdem wir auf dem Adriatischen Meer umhergetrieben wurden, vermuteten die Schiffsleute um Mitternacht, dass sie sich einem Land näherten. Und sie ließen das Senkblei hinunter und maßen 20 Faden. Und als sie ein wenig weitergefahren waren und es wieder hinunterließen, maßen sie 15 Faden. Und da sie fürchteten, sie könnten auf Klippen verschlagen werden, warfen sie vom Heck des Schiffes 4 Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als aber die Schiffsleute aus dem Schiff zu entfliehen suchten und das Boot ins Meer hinabließen unter dem Vorwand, sie wollten vom Bug aus Anker auswerfen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Soldaten: Wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Jedes menschliche Leben, alle 276 Menschen würden gerettet werden, aber die Bedingung war, im Schiff zu bleiben. Bleibt in mir. Eine weitere gewaltige geistliche Lektion für uns. Wir lesen in Johannes 15, Vers 4: Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Denken Sie nie, dass Ihre Gemeinde, Ihre Denomination oder Ihr weltliches Bürgerrecht irgendeine Hilfe wäre. Am Ende werden Sie sich schämen, dass Sie so viel Vertrauen in weltliche Dinge gesetzt haben. In sich selbst, Ihre Familie, Ihr Land, Ihre Flagge, Ihre Regierung und so weiter. Jesus und Jesus allein gibt Ihnen absolute Sicherheit. Und noch viel mehr, ewige Sicherheit. Paulus dankt. Die Autorität von Paulus war erstaunlich. Diese erfahrenen Seeleute, die Hauptleute und Soldaten, sie alle hörten auf ihn. Da schnitten die Kriegsknechte die Taue des Bootes ab und ließen es hinunterfallen. Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu sich zu nehmen und sprach: Es ist heute der 14. Tag, dass ihr vor ängstlicher Erwartung ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn das dient zu eurer Rettung. Denn keinem von euch wird ein Haar vom Haupt fallen. Und nachdem er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor allen, brach es und fing an zu essen. Da wurden alle guten Mutes und nahmen ebenfalls Speise zu sich. Wir waren aber auf dem Schiff insgesamt 276 Seelen. Die Verse 32 bis 37. Es muss sehr überraschend gewesen sein für diese Leute, als Paulus hörbar betete und Gott dankte. Da gab es doch wahrlich nichts, wofür man danken konnte. Wir lesen schon in Vers 20, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet werden könnten. Selbst wenn sie an Land kämen, gäbe es keine Garantie, dass sie dort auch Essen und Wasser finden würden. Während sie sich auf dem Schiff befanden, hatten sie wenigstens Lebensmittel. Sobald sie aber das Schiff verlassen würden, hätten sie gar nichts mehr. Es war eine aussichtslose und hoffnungslose Situation und dennoch dankte Paulus Gott. Der Schiffbruch. Obwohl sie durch Gottes Zusage ermutigt waren, lauerte immer noch große Gefahr. Wir lesen in den Versen 38 bis 41: Und nachdem sie sich mit Speise gesättigt hatten, erleichterten sie das Schiff, indem sie das Getreide ins Meer warfen. Als es aber Tag wurde, erkannten sie das Land nicht. Sie bemerkten aber eine Bucht, die ein flaches Ufer hatte. An dieses beschlossen sie, das Schiff nach Möglichkeit hintreiben zu lassen. Und so schnitten sie die Anker ab und ließen sie ins Meer und lösten zugleich die Haltetaue der Steuerruder. Dann hissten sie das Vordersegel vor den Wind und hielten auf das Ufer zu. Da sie aber an eine Sandbank gerieten, liefen sie mit dem Schiff auf und das Vorderteil blieb unbeweglich stecken. Das Hinterteil aber zerbrach durch die Gewalt der Wellen. Das Schiff war damit verloren. Die Wellen türmten sich immer noch auf und ihr Leben hing nur noch an einem seidenen Faden. Eine neue Gefahr entstand. Wir lesen in den Versen 42 und 43: Die Soldaten aber fassten den Plan, man solle die Gefangenen töten, damit keiner schwimmend entfliehe. Doch der Hauptmann, der den Paulus retten wollte, verhinderte ihr Vorhaben und befahl, wer schwimmen konnte, sollte sich zuerst ins Meer werfen, um ans Land zu kommen. Die Soldaten waren für die Gefangenen verantwortlich. Wenn ein Gefangener entkam, bedeutete es für den zuständigen Soldaten, dass er selbst getötet würde. Um sich deshalb selbst zu schützen, wollten die Soldaten die Gefangenen töten. Obwohl alle Paulus zuhörten, konnten sie nicht wirklich glauben, was er sagte. Denn keiner von euch wird das Leben verlieren. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass kein übernatürliches Eingreifen stattgefunden hatte. Die Aussage von Paulus, dass er glaubte und Gott diente, waren die einzigen Worte. Die Seeleute und Soldaten sahen nichts, das seine Worte bestätigt hätte. Doch der Hauptmann, der den Paulus retten wollte, schritt ein. Schließlich lesen wir in Vers 44: Und die übrigen, teils auf Brettern, teils auf Schifftrümmern. Und so geschah es, dass alle ans Land gerettet wurden. Obwohl nicht augenfällig, war es dennoch ein Wunder, weil niemand von dem Schiff umkam. Dass in der stürmischen See niemand ertrank, war wirklich ein Wunder. Die Treue Gottes. Dieses Kapitel zeigt die Treue Gottes und wie er Umstände nutzen kann, um sein Vorhaben umzusetzen. In diesem Fall bedeutete es, 276 Menschen zu zeigen, dass es einen wahren Gott gibt. Wenn sie seinem Diener Paulus gehorchten, würden sie sicher an Land kommen. Wir können dieses Prinzip auch auf die Nation Israel anwenden. Israel war immer in einer misslichen Lage und wird es weiterhin sein. Aber durch all die Umstände hindurch und trotz der manchmal unlösbaren Probleme hat Israel das Versprechen des Ewigen im Himmel. Wir lesen in Amos 9, die Verse 14 und 15: Und ich will das Geschick meines Volkes Israel wenden, und ich werde sie einpflanzen in ihr Land, und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden, spricht der Herr, dein Gott. Und für die Gemeinde haben wir das Versprechen aus Hebräer 13, Vers 5: Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen.
Danke dem Herrn, denn
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben das 27. Kapitel mit der Überschrift Überfahrt nach Rom. Aus dem Buch von Arno Fröse, Das feste Fundament der Gemeinde, Apostelgeschichte. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.